SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo.
Wir fangen mal mit einer grundsätzlichen Definition an in SWR 1 Leute. Unser Gast Piero Raschdorf hat das Buch Die neue Höflichkeit geschrieben. Was war oder ist dann die alte Höflichkeit?
Schön hier zu sein. Danke für die Frage. Ich glaube, zur alten Höflichkeit, da hat ja jeder eine gewisse Vorstellung vom Türaufhalten, von gewissen Regeln, wie wir uns am Tisch beim Essen wiederum verhalten. Das ist soweit ja auch gar nicht so verkehrt. Aus der Sprachwissenschaft wissen wir, ist die alte oder die Höflichkeit, die wir so kennen, geht es schon auch ein Stück weit ums Gesicht wahren. Also sprich, wie gehen wir eigentlich in der Kommunikation, im Dialog miteinander um? Ich entferne mich mit der neuen Höflichkeit gar nicht so sehr davon, sondern erweitere eigentlich diesen Begriff ins Politische hinein, da mir schon aufgefallen ist, hey, hier passiert gerade was in der Welt. Und ich glaube, die meisten Menschen würden es mit mir teilen und sagen, es fühlt sich gerade doch ein wesentlich rauer an, unser Umgang, wie wir miteinander letztendlich zusammenleben. Und dafür brauchen wir nach meinem Gefühl eine sogenannte neue Höflichkeit.
Bei diesem Begriff Höflichkeit denken gleich wahrscheinlich viele an Knigge und dessen Benimmregeln. Ist auch gar nicht so verkehrt, weil die tatsächlich eine Ausgangsposition in deinem Buch einnehmen. Nämlich wie und warum?
Ja, sehr schön. Die neue, also die Knigge ist gar nicht so weit weg von meinem grundsätzlichen Gedanken. Wie eben angeführt, kennt man Knigge ja eigentlich auch nur als reine Etikette. Knigge ist aber weit mehr als das. Als ich das Buch gelesen hatte, Umgang mit dem Menschen 1788, also schon doch eine Weile her, war ich so überrascht über den starken aufklärerischen Gedanken, den eigentlich Knigge in seinem Buch vertritt, den man auch in Teilen auf unsere heutige Zeit übertragen kann. Und ich dachte beim Lesen, Mensch, dieses Buch müssten viel mehr Menschen lesen, denn es trägt sehr viel dazu bei, wie wir in unserer jetzigen Zeit und Gesellschaft miteinander leben möchten.
Im vollen Titel heißt dein Buch Die neue Höflichkeit über eine Tugend und wie sie uns wieder zusammenbringt. Tugend, das hat dann ja auch leicht sowas Dogmatisches fast schon, oder? So, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Das, was also Deutsch und Tugend ist schon immer so recht schwierig manchmal. Das, was uns ausmacht. Ist das ein Problem oder kann das missverstanden werden?
Also wenn man das Buch liest, nicht?
Ja, das stimmt.
Wenn man das Buch liest, würde ich sagen, nein. Natürlich spiele ich mit den Begriffen, mit diesen doch alten, vielleicht für den einen oder anderen auch konservativen Begriffen. Aber ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt und geschaut, was steckt eigentlich dahinter. Und hinter der Frage, was ist eigentlich überhaupt Tugend und Tugendethik, da geht es um Aristoteles, geht es ja so ein bisschen um so eine grundsätzliche Frage auch, welche Art von Mensch möchte ich eigentlich sein? Also welche Haltung habe ich eigentlich? Wie betrete ich eigentlich, wie begegne ich eigentlich mein Gegenüber? Und wie ist eigentlich mein eigenes Handeln? Das sind so letztendlich sehr klassische Fragen zu meinen Werten, die ich in mir trage. Dementsprechend ist es eigentlich genau richtig, wie ich mich mit diesem Begriff auseinandergesetzt habe.
Was würdest du dir wünschen, was dein Buch bewirkt? Ob im Kleinen, im Zwischenmenschlichen oder im ganz Großen?
Sich genau über diese Frage vielleicht mit seinen Mitmenschen auseinanderzusetzen. Welche Art von Mensch möchte ich eigentlich hier sein und wie möchten wir eigentlich miteinander leben? Derzeit hat man ein Gefühl, ich denke, dazu kommen wir ja später ja auch noch zu sprechen, dass so eine Art Geschichte erzählt wird, dass es nur mit Härte, nur mit Ellbogen, nur mit Ausgrenzung und Abgrenzung von anderen es funktioniert. Und da würde ich ein sehr großes Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall nicht nachhaltig für unser Zusammenleben.
Polarisierung, Hass oder auch Radikalisierung nehmen zu. Gab es für dich den einen Auslöser, dein Buch Die neue Höflichkeit zu schreiben?
Es gab verschiedene Auslöser. Ein Auslöser war von meinem vorherigen Buch Schwarz-Rot-Wir, war ich auf Lesereise und es gab relativ viele Kommentare innerhalb der Lesereise von Menschen, die sagten, Herr Raschdorf, ich bin gerade sprachlos, ich weiß gerade gar nicht so sehr, wie ich schwierige politische, gesellschaftliche Themen eigentlich formulieren kann. Ich bin ein bisschen nicht verklemmt in dem klassischen Sinne, sondern ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken möchte. Und oftmals ist, wenn ich dann über das Thema drüber nachgedacht habe, worüber wir dann, wo dann diese Angst auch herkam, gesprochen hatten, habe ich oftmals gedacht, naja, oftmals ist es gar nicht so schwierig. Es reicht vielleicht, sich an gewisse Grundwerte, sich an gewisse Tugenden wie Höflichkeit zu orientieren. Und dann kommen wir eigentlich auch wieder gut ins Gespräch, egal wie schwierig auch ein Thema sein kann. Also ich versuche auch mit diesem Buch und mit dem Thema ein wenig aus dieser Sprachlosigkeit, dass wir da herauskommen und im Dialog letztendlich gesehen auch bleiben.
Wir Medien sind ja relativ schnell dann immer bei so ultimativen Ansagen, hast du ja gerade dann auch schon in der Anmoderation wahrscheinlich mitbekommen, Polarisierung, Hass, Radikalisierung, Verrohung der Gesellschaft, Spaltung der Gesellschaft. Wie ist dir das begegnet? Sind wir als Gesellschaft so kaputt?
Ja, das sind ja gar nicht so sehr nur die klassischen Medien. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich vor allen Dingen junge Leute in Anführungsstrichen hauptsächlich über Social Media informieren. Und das ist natürlich in Teilen schon fatal. Social Media ist kein neutraler Raum. Jeder weiß es. Ich habe es selber heute bemerkt, als ich mit dem Zug von München nach Stuttgart gefahren bin und in meinem Handy, Instagram-Feed gescrollt habe und ich weiß nicht, ich glaube 10, 20 Mal kamen immer die gleichen Nachrichten aus Belfast. Mhm. Worauf ich hinaus will, das macht ja was mit einem, wenn wir immer nur die eine Nachricht, wenn wir immer nur die eine Nachrichtenquelle haben und immer nur das eine Thema wiederum vor Augen geführt bekommen, das führt nicht gerade dazu, dass wir gewisse politische Themen differenziert betrachten. Um auf die Frage zurückzukommen, wir sind nicht insgesamt eine gespaltene Gesellschaft. Es gibt Themen, einzelne Themen wie einige Gesellschaftsthemen, Migration, Umwelt/Klima, haben wir eine gewisse Polarisierung. Ich denke, das kennt jeder dann im alltäglichen Gespräch, aber im Gro können wir nicht sagen, dass wir eine komplett gespaltene Gesellschaft sind und das vergessen wir aber manchmal, was aber auch ganz normal ist, um nochmal zurückzukommen auf Social Media. Wenn ich jeden Tag in mein Handy schaue, dann habe ich nur negative Nachrichten, nur vielleicht die eine Nachricht und denke dann halt wirklich, oh Gott, die Migration ist an allem schuld. Und das ist ja so ein bisschen das Narrativ, was vor allen Dingen Rechtsextreme uns hier vermitteln wollen.
Wenn es tatsächlich für ein schlechteres Miteinander noch einen weiteren Beleg gebraucht hätte, dann kam der im April mit der aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstitutes YouGov, nach der sagen fast 60% der Menschen in Deutschland, dass wir eben nicht mehr so nett zueinander sind, wie wir es mal waren. Der Umgangston im Alltag zunehmend unfreundlicher, so wird er empfunden. Und die eigene Höflichkeit, das wurde dann auch damit transportiert, stellen dabei die wenigsten in Frage. Was ja auch irgendwo so typisch ist, ne? Dass man dann eher sagt, nee, du bist unfreundlich, aber ich ja nicht.
Ja, ich habe die Studie auch gelesen und das fand ich auch sehr interessant, dass es dieses Gefühl gibt, aber ich glaube, da muss man auch nochmal klar sagen, wir reden hier über ein gewisses Gefühl. Wir fragen Menschen auf der Straße, was denken sie, hat sich die Höflichkeit im Umgang verändert, sagen in der Tat die meisten. Ja, aber ins Negative, der Umgang ist roher geworden. Das würde ich jetzt auch erstmal so sagen. Und daher braucht es, wie ich finde, eine Art von Erinnerung. Ja, wie möchten wir eigentlich in unseren Alltag starten? Natürlich klingt das wahnsinnig trivial, aber ich finde, das ist, da kommen wir schon fast ans Ende unseres Gesprächs im Sinne, was kann man eigentlich tun im Sinne von How to. Aber ich glaube, darum geht es letztendlich auch. Und das hilft unserem Gemeinsinn, also im Sinne, wie möchten wir als Gemeinschaft miteinander zusammenleben. Und ich glaube, wir wollen alle friedfertig zusammenleben.
Piero Raschdorf sorgt sich auch um unsere Demokratie. Dabei geht es ihm weniger um das politische System an sich, sondern um kulturelle Risse, das tägliche Miteinander. Ist die neue Höflichkeit dann mehr Denken oder Handeln?
Also erstens würde ich schon sagen, es geht schon auch um unsere Demokratie, es geht schon um das System als solches. Und ich glaube schon, dass wir derzeit, oder ich weiß und das sagen viele andere letztendlich auch, dass unsere Demokratie unter einem Art Stresstest derzeit steht. Und ich denke, die nächsten Jahre werden sehr entscheidend und wichtig sein, wie wir als Gesellschaft handeln, was wir letztendlich gesehen wollen. Und ich glaube, da ist es schon auch ratsam, und das ist wiederum der Punkt zur Höflichkeit, bei sich anzufangen. Es ist ja immer sehr Wir sind ja immer sehr schnell dabei, über die anderen, die da oben zu sprechen und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Was ich wiederum versuche, erstmal bei sich selbst anzufangen. Und ich glaube, unser ganz individuelles Handeln kann dazu beitragen, dass sich unser Zusammenleben und damit auch unsere Demokratie, unser demokratisches, freiheitliches Zusammenleben dadurch auch gestärkt wird.
Und das heißt, das beginnt dann schon im Kopf logischerweise, im Denken,
logischerweise,
in der Haltung,
das, was du eben schon gesagt hast. Genau, mir geht es letztendlich um, und das ist, nochmal zurückzukommen, auch auf die Eingangsfrage und den Unterschied, mir geht es um eine Frage der Haltung. Welche Haltung habe ich eigentlich und wie schaue ich eigentlich auch auf die Welt? Wie differenziert schaue ich auch auf die Welt oder will ich eigentlich auch nur meine eigene Meinung immer wieder bestätigt bekommen? Das ist ja etwas, was wir in der heutigen Kommunikationskultur ja sehr stark haben, dass es weniger darum geht, einen Austausch miteinander zu haben, sondern eigentlich nur, umgangssprachlich gesagt, sich selber lieber hören zu wollen.
Jetzt könnte das Ganze recht schnell so als so eine Art Belehrungsradio rüberkommen, ne? Dass wir mehr Mitgefühl zeigen sollten, anerkennender gegenüber anderen Menschen sein. Wann hast du zuletzt bei dir im Miteinander festgestellt oder im Nachhinein, dass du gesagt hast, das hätte ich besser machen können?
Eigentlich permanent. Und das ist es halt eben nicht. Ich sage nicht, man soll jetzt das und das und das tun, sondern es ist eher eine Einladung, um über sich nachzudenken. Und da macht es letztendlich auch schon Punkt. Und es ist eher ein Hinweis darauf, auf diese Welt ein wenig differenzierter zu schauen und auch nochmal ein Hinweis, ja, dass wir schon ein gewisses emotionales Rüstzeug brauchen, um auch ja mit diesen vielen schlechten Nachrichten und auch in dieser Zeit, in der wir einfach auch gerade leben, auch vernünftig mit umzugehen. Also wir kamen ja gerade ja auch auf Medienkonsum und was macht Social Media, kein neutraler Raum. Das ist alles auf der individuellen, emotionalen Ebene ja gar nicht immer so einfach. Und da braucht es schon ein gewisses Rüstzeug oder eine, wie könnte ich sagen, emotionale Kompetenz, um damit auch umgehen zu können, um dann halt wiederum differenziert draufzahlen zu können.
Ist uns vielleicht auch so ein bisschen abhanden gekommen, dass wir verlernt haben, länger zuzuhören und dafür dann eben schneller zu urteilen?
Ob wir es verlernt haben, ich hoffe, es steckt noch in jedem drinne, aber vollkommen richtig, wir müssen wieder mehr zuhören und nicht gleich, und das ist schon ein zentraler Punkt, nicht gleich immer in eine Trotzreaktion verfallen, wenn mein Gegenüber vielleicht eine doch andere Meinung hat. Was nicht zu verwechseln ist, dass gewisse Meinungen, die ins Extreme rutschen, die muss man natürlich nicht zwingend akzeptieren für sich.
Nee, aber man kann ja dem anderen zuhören und ihn dann versuchen, besser zu verstehen.
Absolut.
Du hattest eben schon Medienkonsum angesprochen. Wenn wir am Handy hängen, da haben wir es ja dann auch sozusagen gelernt, dass wir schneller wegwischen können. Das gefällt mir nicht, zack. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir das auch mehr und mehr im Miteinander machen, im Gespräch auch. Ne? Dass wir, wenn uns was nicht gefällt, einfach dazwischen peitschen mit einem Kommentar und eben nicht nochmal vielleicht einen Satz länger zuhören.
Ja, also ich bin ehrlicherweise jetzt auch kein Freund davon, vor allen Dingen politische Diskussionen im digitalen Raum beziehungsweise im Social-Media-Bereich zu führen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es dort zu einem differenzierten Austausch ist, kommt. Interessant ist zu beobachten, dass das aber anscheinend relativ viele Menschen dort machen, aber im Alltäglichen, und das kennen wir ja auch, jeder kennt es von der Familienfeier und sagt, nee, auf keinen Fall sprechen wir auf der Familienfeier über Politik, dann ist ja sowieso gleich alles vorbei. Das ist ja eigentlich aber auch ja eine ganz traurige Entwicklung, dass wir beim Stammtisch, auf der Familienfeier, beim Essen mit der Familie nicht mehr über Politik reden können oder wollen. Politik, worum geht's? Es geht um das Aushandeln von Freiheit, wie wir miteinander leben möchten in Freiheit. Und da wäre es schon auch schön, wenn wir, auch wenn wir unterschiedliche Auffassungen zu einem politischen Thema haben, uns darüber austauschen.
Verständigung wird uns ja auch, sage ich mal, in der Politik vorgelebt, wie man da miteinander umgeht in den Parlamenten, ob hier bei uns oder auch in anderen Ländern. Orientieren wir uns nicht auch daran so ein bisschen, was uns da vorgegeben wird, oder wäre das so ein billiger Entschuldigungsversuch?
Absolut. Wir gucken ja bei der Frage von Vorbildern ja gerne auf Kinder. Kinder brauchen eine gewisse Vorbildsperson, eine Vorbildsfunktion, was natürlich in der Regel dann meistens die Eltern sind oder das soziale Umfeld natürlich. Aber es ist aber auch so bei uns als Erwachsene. Natürlich orientieren wir uns ja auch an gewisse andere Menschen. Daher ist es umso wichtiger, dass vor allen Dingen Menschen, die viel in der Öffentlichkeit stehen, also allen voran Politiker, auch eine Art von, ich würde eher in dem Fall sagen, Anstand mitbringen. Denn gucken wir wieder auf den sogenannten Stammtisch, macht es einen gewissen Effekt, wie wir dann auch am Stammtisch miteinander über gewisse politische Themen reden. Also das ist schon auch, das beschreibe ich ja intensiv ja auch in meinem Buch, dass es wichtig ist, dass Menschen in der Öffentlichkeit, die viel in der Öffentlichkeit stehen, schon darüber nachdenken, dass sie eine Vorbildfunktion haben, gerade in der Politik. Da es schon auch eine Art, ein Kopieren gibt, wie man miteinander umgehen möchte.
Jetzt hast du selber politische Wahlkampfarbeit betrieben, unter anderem für Frank-Walter Steinmeier. Jetzt so im mit einem gewissen Blick, mit einem Abstand darauf, würdest du sagen, hat die Politik, ob bei uns im Land oder sonst international, an Anstand verloren?
Ich glaube nicht vollends, das würde ich definitiv nicht sagen. Aber es gibt schon gewisse extreme Richtungen an den Rändern, die schon versuchen, durch eine Art der Kommunikation, die eher genau damit spielt, gewisse Regeln des Anstands zu brechen, um zu provozieren, um auf die Emotion auch zu gehen. Gar nicht so sehr geht es um Fakten oder geht es um eine objektive Sichtweise darauf, sondern ganz klar um ein gewisses Narrativ letztendlich auch zu spielen und die Emotionen zu bedienen. Das gibt es und das ist natürlich problematisch. Ich glaube aber, das hält noch unsere Demokratie gut aus.
Ich habe mir mal US-Präsident Donald Trump wenig überraschend rausgesucht. In den vergangenen Tagen hat er wieder mal ein Fernsehinterview abgebrochen. Sein ungehobelter Umgang, sage ich mal, mit Journalistinnen und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind auch bekannt. Wird dadurch Unhöflichkeit gerade so in der Politik nicht dann auch oder von der Politik in die Gesellschaft getragen?
Genau, wie ich eben gesagt habe, exakt. Und das wird halt dann letztendlich, es gibt eine gewisse Vorbildfunktion. So schlimm ist es in Deutschland, zumindest bei denen, die derzeit das Sagen haben, so würde ich sagen, noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
Wenn man jetzt ganz groß denkt, ne, wie wäre denn mit mehr oder neuer Höflichkeit, was wäre denn da, wie hätte man einen Krieg im Iran verhindern können oder den Krieg in der Ukraine beenden können?
Also das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich schön, wenn wir mit der neuen Höflichkeit und den Gedanken, die ich in diesem Buch habe, ganze Kriege lösen könnte. Nein, also nochmal, es ist ja eher eine Erinnerung für jeden Einzelnen, darüber nachzudenken, wie möchte ich eigentlich sein, wie möchte ich auf die Welt und auf mein soziales Umfeld letztendlich auch blicken. Und darum geht's. Wir werden höchstwahrscheinlich jetzt nicht die Kriege dieser Welt leider Gottes lösen. Aber es geht schon aber auch um einen Punkt, vielleicht auch ein Stück weit um eine gewisse Stimmung. Denn das, was uns ja in den letzten Jahren vor allen Dingen aus gewissen Rändern, so würde ich sagen, mitgegeben wird, ein sehr, sehr negatives Bild, ein sehr, sehr negatives Bild auf unsere Gesellschaft ist. Es braucht das ist ja schon ein wichtiges Kommunikationsmittel der Populisten. Wir brauchen diese Weltuntergangsstimmung. Wir brauchen das Entmenschlichen einer anderen Seite. Das ist extremst wichtig. Es ist so diese affektive Art der Kommunikation, wo es letztendlich nur um das Bedienen von Emotionen es geht. Und da ist es schon auch ein Stück weit, und das versuche ich auch zu beschreiben, differenziert draufzuschauen und mal vielleicht auch wegzukommen von dieser negativen Stimmung. Und es funktioniert ja in Teilen auch. Ich erinnere mich da an den Wahlkampf in den Niederlanden von Rob Jütten, der genau das Gegenteil getan hat und ein eher positives Bild gezeichnet hat und damit sehr, sehr knapp, aber zumindest es geschafft hat. Ähnlich auch beim New Yorker Bürgermeister.
In deinem Buch Die neue Höflichkeit lese ich, Rituale schaffen Verlässlichkeit, Wiederkehr und damit eine Form von Geborgenheit. Und als Beispiel dafür nennst du dann gerne auch was wir alle aus dem Alltag kennen oder kennen sollten, das gemeinsame Abendbrot, das Abendessen. Wie kann uns das gesellschaftlich helfen?
Es kann uns vor allen Dingen jedem Einzelnen, glaube ich, erstmal helfen. Also viele Menschen stehen oder haben ein Gefühl, unter Druck zu stehen und haben das Gefühl, dass diese vielen negativen Nachrichten ja was mit einem machen. Wir wissen um die Zahlen der Einsamkeit. Viele Menschen in Deutschland, vor allen Dingen junge Menschen, fühlen sich in diesem Land einsam oder sind einsam. Viele Menschen haben ein Gefühl von Ohnmacht. Dazu gibt es in der Tat relativ viele Studien, die das belegen. Und ich habe mich die Frage gestellt, okay, was kann man auch dagegen oder was könnte jeder Einzelne auch mit dagegen tun? Und ich glaube ein Stück weit, dass Rituale, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um, wir müssen wieder mehr in die Kirche gehen, aber auch vielleicht, wenn das einem letztendlich gut tut, also sprich eben mal nicht ins Handy schauen, sondern mal kurz darüber nachzudenken, was sind die Momente, die eine Art von Rückkopplung, Selbstreflexion vielleicht auch fördern, um halt eine sogenannte emotionale Kompetenz aufzubauen, um halt mit diesen doch schwierigen Nachrichten, die wir ja sehr oft hören, auch mit umzugehen. Klingt jetzt ein bisschen trivial oder auch vielleicht ein wenig sehr weich, aber das beschreibe ich ja auch dann auch anhand von Zahlen und Studien im Buch. Gibt es schon auch eine Hilfestellung, damit wir ein emotionales, festes Rüstzeug haben, um ja in dieser derzeitigen Zeit gut umgehen zu können?
Ja, ich finde es gar nicht so trivial, weil also ich erinnere mich an meine Kindheit, da war es fester Bestandteil im Tagesablauf, dass wir abends alle zusammen am Tisch saßen und jeder eigentlich so ein bisschen was aus seinem Tag halt auch erzählt hat, ne? Was mein Vater bei der Arbeit erlebt hat, was meine Geschwister in der Schule oder sonst irgendwo auf der Straße erlebt haben, so als so eine Austauschbörse. Wie pflegst du bei euch zu Hause das Abendbrot? Das gibt's das so als festen
Tagesordnungspunkt? Ja, wir versuchen es zumindest, natürlich. Also das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Es ist ja jetzt kein, ich sage jetzt, wie es sein soll und damit alles gut, auf keinen Fall. Es ist eher, wie gesagt, eine Einladung, hey, welche Rituale hast du oder was ist für dich überhaupt ein Ritual? Um auf mich zu sprechen zu kommen, ja, ich versuche das letztendlich gesehen auch einzuführen. Klappt natürlich, ehrlicherweise, jeder, der kleine Kinder hat, weiß das vielleicht gerade in dieser heutigen Zeit nicht immer so so einfach. Also die Form der bedürfnisorientierten Erziehung heute ist eine andere, zumindest wie ich erzogen bin. Damals musste ich, genauso wie du am Tisch sitzen. Ja. Das versuche ich natürlich auf eine moderne Art und Weise heute auch. Klappt nicht immer, aber ja.
Rituale gibt's auch am Arbeitsplatz, weil wenn man so alleine daran denkt, ob es die Weihnachtsfeier ist, das Sommerfest, aber es gibt halt auch immer Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich nicht hin, weil dann sehe ich die Nasen, die ich sowieso schon den ganzen Tag sehe. Da ist ja dann auch die Frage, was geht dadurch kaputt oder sollte vielleicht dann halt auch die schlecht gelaunte Person nicht besser zu Hause bleiben, weil sie sonst noch die anderen mit runterzieht?
Ja, vielleicht. Also das ist jetzt dann nochmal ein anderes oder ein sehr praktisches Thema. Das kann gut sein. In dem Fall würde ich sagen, es ist interessant, wir müssen oder wir sollten können als Einladung verstanden in Räume gehen, mit Menschen sich unterhalten, mit denen wir vielleicht nicht immer uns unterhalten. Dass wir aus der, man kennt es aus dem digitalen Bereich, aus der Echokammer ein wenig heraustreten. Denn dazu kommen wir auch noch zu sprechen, die sogenannten sozialen Räume. Also wo sind wir eigentlich, wo bewegen wir uns eigentlich? Wir bewegen uns oftmals in Kreisen, die wir kennen. Wir sind weniger in den klassischen Vereinen. Das wäre schon auch hilfreich, wenn wir wieder mehr dahin gehen, wo auch andere Menschen sind. Ich selbst bin, als ich beispielsweise nach München gezogen bin, in einen Sportverein eingetreten. Das war sehr, sehr hilfreich, um aus einem relativ homogenen Umfeld herauszutreten und auch ein anderes München, ein vielfältiges München, und damit meine ich jetzt in der Tat in der sozialen Struktur eine große Vielfältigkeit überhaupt kennenzulernen, ja, vom Professor über den Handwerksmeister zum Bäcker über den jungen Azubi. Solche Menschen trifft man dann halt beispielsweise halt auch im Verein, nur so als ein Beispiel, aber das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn wir dies mehr tun würden.
Ich habe es zuletzt im Urlaub wieder mal gemerkt, wenn man so den Menschen schon allein ein freundliches Guten Tag oder Hallo entgegenwirft, dann bringt das ein Lächeln ins Gesicht auf der anderen Seite. Und es ergibt sich daraus vielleicht sogar das ein oder andere Gespräch. SWR1 Leute geht weiter mit Piero Raschdorf. Ein solches Gespräch, das ist dann ganz schnell dieser Smalltalk, der oftmals vielleicht inhaltsschwach ist. Du bist aber ein absoluter Freund davon. Ne? Warum?
Ja, musste ich aber auch lernen. Also als ich das Buch geschrieben hatte, habe ich mich diesem Thema genähert und war vorher, ja, ich mochte den Smalltalk, aber habe schon doch sehr stark verstanden, warum das Smalltalk für den einen oder anderen so ein bisschen negativ auch angesehen wird als oberflächlichen Dialog, finde aber, und das ist, es ist ja kein How-To-Buch, also wie mache ich etwas, kein klassischer Ratgeber, aber das ist eine Passage, wo ich sagen würde, die kann, glaube ich, jeder mal für sich mitnehmen, mehr in den Dialog, schnellen Smalltalk mit anderen gehen, weil ich glaube, dass Smalltalk ist ja die niedrigschwelligste Form, um unser Gemeinsinn zu stärken. Denn was tun wir in einem Smalltalk? Wir gehen mit einem Fremden in den Dialog und suchen eine gewisse Gemeinsamkeit. Mhm. Und das ist ja eigentlich etwas total Schönes. Also sei es das Wetter oder jetzt ja sowieso, es ist so einfach, wir können über Fußball reden. Und darüber sich mal kurz auseinanderzusetzen, kurz sich zu unterhalten, diese 3 Minuten, danach kann man sich ja immer noch entscheiden, gehe ich raus oder bleibe ich quasi in den Dialog und vertiefe ihn dann beispielsweise und gehe auf die persönliche Ebene. Aber dieser kurze Austausch, die Resonanz erfahren mit meinem Gegenüber, da steckt schon wahnsinnig viel drinne und ist letztendlich für unser Zusammenleben eine nicht ganz so unwichtige Form, die wir, das würde ich schon sagen, ein Stück weit verloren haben. Sprich, wir hatten vorhin über soziale Räume gesprochen, wie sie sich verändert haben. Wir haben noch gar nicht so sehr über die jüngere Generation gesprochen, die eben nicht mehr in diese sozialen Räume sich befindet oder drin steckt. Dort heraustreten, also in die Vielfältigkeit, und damit meine ich letztendlich aus der eigenen Peer Group, aus dem eigenen sozialen Umfeld, ja, das ist gut, das gibt Halt, vielleicht hin und wieder mal herauszutreten, in den Smalltalk zu gehen, was aber auch heißt, zuzuhören, also Ping-Pong zu spielen, also sprachlich zu spielen, und das, ich glaube, da würden wir schon ein Stück weit wieder ein bisschen mehr auch zusammenwachsen.
Bist du gut in der Disziplin Smalltalk?
Nicht immer, aber ich würde schon sagen, dass ich es mag. Und das Schöne finde ich ja beim Smalltalk, viele sagen, ja, nee, mag ich eigentlich nicht, aber wenn ich dann darüber spreche, sagen aber alle oder ich höre dann oftmals oder bekomme oftmals eine Anekdote zu hören, wo mir gesagt wurde, das stimmt. Ich war vor kurzem beim Bäcker und hatte eine kurze Unterhaltung mit der Verkäuferin. Habe ich sonst nie. Das hat aber irgendwie mir ein Lächeln geschenkt für den ganzen Tag. Hey, das ist doch in dieser Zeit schon sehr viel wert.
Ein absoluter Gewinn, da gebe ich dir recht. Aber man kann natürlich auch direkt so auf den Bauch landen, weil du das Beispiel Fußball gerade nanntest. Klar, es gibt ganz viele Menschen, die sich mit der Weltmeisterschaft jetzt auseinandersetzen, aber wenn ich das Gespräch eröffne, Mann, gestern Eröffnung, die war ja sensationell und mein Gegenüber halt gar kein Fußballfan ist, dann kommt's gar nicht erst zu dem Smalltalk. Dann würde ich aber auch nicht gleich nochmal das Wetter hinterher schieben als Themenvorschlag, oder?
Ich glaube aber, du hast mit Sicherheit ein sehr gutes Gefühl, welche Themen dann vielleicht aber auch passen. Und wenn es dann überhaupt kein Thema gibt, überhaupt kein Thema, wo es eine Gemeinsamkeit findet, dann ist es vielleicht auch nicht dann die richtige Person. Also es ist ja jetzt kein Zwang.
Das stimmt wohl. Du hast eben schon gesagt, Politik als Thema ist im Familienkreis schon schwierig, sollte es eigentlich nicht sein. Es gibt ja immer nur so ein paar Dinge, Religion, Sex und Geld würde mir einfallen. Die Themen auf den Tisch zu legen und darüber zu sprechen, das wird schwierig sein. Ist das noch nicht mal im Smalltalk, da wird es wahrscheinlich am wenigsten funktionieren, aber in einem Stammtischgespräch, diese Themen zu besprechen, ist das ein Gebot der Höflichkeit, darauf zu verzichten oder sagst du, auch da sollte man sich hingehend öffnen?
Ich glaube, das sind ja in Teilen ja auch persönliche Themen und bei persönlichen Themen ist es letztendlich schon so, wir müssen schauen, also in einem Dialog mit, ich sag mal jetzt 3, 4, 5 Menschen, jetzt du hast den Stammtisch angesprochen, man einigt sich ja letztendlich, das ist ja, es gibt ja jetzt kein klassisches Regelwerk dafür, aber man nähert sich ja letztendlich an, was wir ja genauso ja auch tun. Wir nähern uns ja immer mehr an, wir lernen uns immer mehr kennen und irgendwann kommen wir ja gegebenenfalls auf ein persönliches Thema, weil ich oder du merkst, hey, ich kann ihm etwas anvertrauen. Es geht letztendlich ja auch ein Stück weit um Vertrauen, also auch auf vielen unterschiedlichen Ebenen, ja auch in meinem Buch. Und ich glaube, dieses Misstrauen, was viele ja derzeit ja auch fühlen, da müssen wir was dagegen tun, dass wir wieder auch mehr dem Fremden manchmal auch vertrauen.
Wenn wir beide beim Umgang miteinander auf die Jugend jetzt schauen, verbietet sich da eine Wertung, weil wir altersmäßig zu weit weg sind?
Also ich fühle mich noch sehr, sehr jung.
Entschuldige, das war anmaßend von mir. Bist du auch. Dann bin nur ich es.
Ich habe mir Gedanken gemacht letztendlich zur jüngeren Generation. Also was ist auch die Jugend? Und mein Gefühl ist auch, dass die Jugend dann doch ganz gerne ja auch aufs politische Tableau gebracht wird, wenn es dann zum Beispiel um die Fragen der Wehrpflicht geht und ansonsten aber eigentlich ganz gerne ja aber auch vergessen wird. Ich finde, die Themen, die jüngere Generationen beschäftigt, müssen viel stärker ins öffentliche Bewusstsein eigentlich gerückt werden. Und die sind auch in Teilen politisch und momentan sehen wir ja auch, dass sie bei den letzten Wahlen zumindest ja auch sehr gerne extreme Parteien ja auch wählen. Ich will jetzt gar nicht so sehr darüber sprechen, woher dies letztendlich gesehen kommt, sondern eher um andere Punkte, wie beispielsweise, wo bewegen sie sich eigentlich? Ich selbst beispielsweise bin viel in meiner Jugend in Jugendzentren gewesen. Wenn man sich die Entwicklung der Jugendzentren anschaut der letzten Jahre in Deutschland, im Osten gibt es sowieso sehr, sehr wenige aufgrund der Historie Jugendzentren, aber auch in Westdeutschland gibt es immer weniger, beziehungsweise leiden sie auch unter einer gewissen Transformation. Natürlich, es gibt kein Geld, wie oftmals ja im sozialen Bereich. Aber gerade diese Räume sind so wichtig, wo junge Menschen sich selbst organisieren können, wo sie letztendlich auch eine gewisse Form vom demokratischen Zusammenleben ein Stück weit erlernen. Wo bewegen sie sich heute? Bei McDonald's oder beim Apple Store, weil es dort WLAN gibt, überspitzt jetzt gesagt, oder halt in der Mall. Und es macht schon Sinn, nochmal genauer hinzuschauen, was passiert da eigentlich? Wir hatten vorhin es schon angesprochen gehabt im Punkto Einsamkeit und dass so viele junge Menschen sich derzeit einsam fühlen, das ist natürlich keine positive Entwicklung. Und dass es da vielleicht auch eine Korrelation gibt zu diesem Trend, jetzt rechtsextrem zu wählen. Ich glaube, den kann man schon in Teilen auch tun. Und daher müssen wir da auch schon genauer auch hinschauen, was die Bedürfnisse letztendlich gesehen sind. Und wie gesagt, es macht Sinn und es wäre schön, wenn wir diese Räume für die Jugend, wenn man das so sagen möchte, wieder mehr pflegt und hinschaut.
Das heißt, die Kommunen sind gefragt. Also bei mir war es zum Beispiel, du sagst, das Jugendzentrum war es bei dir. Bei mir war es dann halt die Jugendgruppe, die im Angebot der Kirche war. Gibt's dann?
Exakt, das ist das same. Also ich will ja auch gar nicht sagen, das und das muss es jetzt sein, sondern nur einen Hinweis geben. Und ich finde, das Jugendzentrum ist da doch ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Oder sogenannte dritte Orte, also Bereiche auch von Museum, wo sich Menschen auch treffen können, also so quasi jetzt in der neueren Entwicklung spricht man ganz gerne davon, Begegnungsräume letztendlich zu schaffen, wo Vielfalt, und damit meine ich, wie gesagt, soziale Vielfalt vor allen Dingen, sich letztendlich gesehen auch trifft. Und das wäre ein Stück weit wichtig für unser demokratisches Zusammenleben. Und
Fehlt denn der Jugend oder den jüngeren Generationen dann aber auch nicht irgendwie die Möglichkeit, sich mehr einzubringen? Also nicht nur, wenn wir das Alter runterschrauben bei Wahlen alle paar Jahre, sondern halt, wenn wir solche Diskussionen führen, wie zum Beispiel die Wehrpflichtdebatte, dass man da, ja, wie es dann immer so schön heißt, auch gehört und gesehen wird?
Ja, absolut. Also ich glaube, das Wahlalter runterzuschrauben ist, glaube ich, schon mal ein erster Anfang, weil dann müsste man sich auch noch mal stärker auch mit den Themen auseinandersetzen, was die letztendlich auch beschäftigt. Und ich glaube, viele sind ja sehr aufgeklärt und schauen sehr differenziert auf die Welt. Nicht umsonst sagen ja auch viele, wir wollen das jetzt gar nicht mit dieser Wehrpflicht, beziehungsweise stehen da sehr kritisch dem Ganzen gegenüber, sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre schon wichtig, aber ich bin da ganz deiner Meinung, mehr partizipative Räume zu entwickeln, um sich letztendlich auszutauschen, wäre notwendig. Aber wir kennen alle das Problem. Du hattest gesagt, eine Rolle der Kommunen, aber ich glaube, jeder Lokalpolitiker weiß, wir haben kein Geld. So, und wo wird gekürzt? Natürlich im sozialen Bereich. Aber ich will gar nicht so sehr auf diese sehr praktische Politik zu sprechen kommen. Das ist nicht mein Thema jetzt mit der neuen Höflichkeit, sondern den Hinweis letztendlich geben, dass wir manchmal in andere Räume, in Anführungsstrichen, treten müssen, um in einer gewissen Form von Vielfalt in den Dialog zu treten zu können.
Die neue Höflichkeit, unser Thema, und dazu hat sich SWR1-Hörer Martin gemeldet. Er sagt, ich halte jemandem die Tür auf und dann kann man doch auch mal Danke sagen, oder wenn ich jemanden grüße, dass man dann halt auch antwortet. Auf dem Land, das ist jetzt sein Vergleich dann, sind die Menschen meist freundlicher. Jetzt weiß ich von dir, dass du auch eher auf dem Land groß geworden bist. Hast du die Erfahrung auch so gemacht? Lässt sich das so pauschal sagen?
Ich habe natürlich, auch wenn ich selber gerne tue, immer ein bisschen Probleme mit pauschalen Aussagen. Ich komme vom Land, ich komme aus Ostfriesland, von einem sehr schönen 800-Seelendorf Timmel im Landkreis Aurich. Und würde in der Tat natürlich sagen, dass das, obwohl uns ja nachgesagt wird, ein wenig karg im Gespräch zu sein, dass es schon eine gewisse Umgangsform es gibt. Man darf aber nicht vergessen, dass gerade natürlich auf dem Land man sich auch oftmals kennt und dieses Vertrauen meist dann schon auch da ist. Anders als natürlich in einer dann doch sehr anonymen Stadt, wenn man jetzt in Berlin beispielsweise jetzt sich bewegt. Das ist natürlich so ein bisschen der große Unterschied letztendlich. Aber klar, ich würde schon sagen, sich davon auch ein Stück weit vielleicht auch sich was abzuschauen. Das kurze Gespräch beim Bäcker beispielsweise auf dem Land oder wo auch immer, das wäre uns allen, egal wo wir leben, gut tun.
Da ist eine Auslandserfahrung uns geschildert worden von Erhard Hasieber aus Freiberg am Neckar. Kleines Erlebnis in Sachen Höflichkeit und Freundlichkeit. Wir waren im Winter in Neuseeland und haben dort erlebt, dass man beim Aussteigen aus dem Bus etwa beim Fahrer mit einem freundlichen Thank you Driver sich bedankt. Habe ich jetzt hier bei uns noch nicht erlebt, wäre aber ja auch gar nicht so schlecht, ne?
Ja, also absolut. Ich habe ja auch eine Anekdote in meinem Buch beschrieben zum Thema Smalltalk in Österreich. War dies jetzt ja auch nicht zwingend immer, würde man sagen, dafür stehen, so die großen Smalltalker zu sein, und der Tankwart ja auch mit mir da ein kurzes, längeres Gespräch geführt hat, was mir auch sofort ein gewisses Lächeln mitgegeben hat, Entschuldigung. Sowas gibt es ja immer wieder, und meistens sagen ja viele Menschen, das tut einen irgendwie auf einer emotionalen Ebene ja gut. Dementsprechend lass uns mehr Smalltalken.
Und auch mehr freundlich sein, ne? Im kleinen Bereich. Wolfgang Benisch aus Heidelberg hat sich gemeldet. Ich hoffe auf eine Renaissance des Sie als gewöhnliche Umgangsform unter Erwachsenen. Das ist nicht nur höflich, sondern beugt Distanzbrüchen vor. Und jetzt kommt sein Beispiel. Sie, Arsch, geht deutlich schwerer von den Lippen als Du, Arsch. Das wurde mir als Kind gelehrt und paart sich bis heute mit meiner allgemeinen Lebenserfahrung. Wir haben uns zu Beginn des Gesprächs aufs Du geeinigt, und na klar gibt das zum einen eine gewisse Nähe, aber trotzdem fahren wir ja jetzt nicht im Anschluss an die Sendung gemeinsam in Urlaub, sondern es gibt trotzdem noch eine Distanz. Das ist ja nicht vom Sie und Du abhängig alleine.
Nein, wir haben uns letztendlich darauf geeinigt, weil ich auch der Meinung bin, dass wir jetzt so lange miteinander sprechen und wir auch ein Stück weit tiefer in einige Themen gehen wollen und ich auch das Gefühl hatte, und das ist ein wenig der springende Punkt, dass wir eine gewisse Gemeinsamkeit haben, dass da eine gewisse Verbindung da ist auf einer gewissen Ebene. Deswegen war ein Du für mich letztendlich auch in Ordnung. Ich finde es aber auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich brauche das Sie. Das kenne ich von mir auch. Da ist das Sie hin und wieder eine Art Rüstzeug, ja, wie so eine Art Anzug anziehen. Man hat eine andere Körperhaltung. Man ist in so einer Art von permanenter Reflexion. Wie möchte ich eigentlich mit meinem Gegenüber sprechen? Also habe eine gewisse Distanz. Das finde ich manchmal auch hilfreich. Und das ist ja auch ein bisschen das Schöne an der deutschen Sprache. Da haben wir ja relativ viele Möglichkeiten.
Das stimmt. Ich würde es, glaube ich, auch immer von der Situation, genauso wie du es auch deutlich gemacht hast, abhängig machen, wann ich zu welcher Variante oder wenn ich welche Variante wähle. Sabine hat sich noch gemeldet aus Oberstenfeld, Entschuldigung, und sagt, vielen Dank, dass die Relevanz von offener Kinder- und Jugendarbeit für die Gesellschaft und für die Entwicklung von jungen Menschen angesprochen wurde. Sie ist selber Jugendarbeiterin. Dieses Dank geht an dich. Ich sage auch Dankeschön, dass du hier warst und uns so ein bisschen mit an die Hand genommen hast bei deinem Thema die neue Höflichkeit. Piro Raschdorf in SWR 1, Leute. Danke.
Danke. Vielen lieben Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.